Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katharina Peetz, schön, dass Sie dabei sind. Nach dem israelischen Beschuss von UN-Soldaten im Libanon, wie positioniert sich Italien zu Israel und im Nahostkonflikt? Außerdem, Albanien nimmt ab dieser Woche in eigens dafür errichteten Lagern Migranten aus Italien auf. Wie hängen solche Kooperationen mit dem Weg in die EU-Mitgliedschaft zusammen? Und mühsame Rehabilitation für Kriegsversehrte in der Ukraine. Unser Korrespondent hat ein Reha-Zentrum in Kiew besucht. Im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon sind wiederholt auch Soldaten der UN-Beobachtermission UNIFIL beschossen worden. Der israelische Premierminister Netanyahu plädiert für einen Abzug der UN-Truppen. Die UN lehnen das ab. Die EU-Staaten verurteilten die Angriffe der israelischen Streitkräfte. Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bezeichnete sie als inakzeptabel.
Many European members are participating in this mission. Their work is very important. It's completely unacceptable, attacking United Nations troops.
Viele europäische Staaten seien Teil der Mission, die sehr wichtige Arbeit leistete, so Borrell auch. Mit etwa 1.000 Soldaten stellt Italien die meisten der etwa 10.000 Soldaten der UN-Mission. Und über die italienische Position kann ich daher jetzt genauer mit unserer Korrespondentin Judith Rubacher in Rom sprechen. Frau Rubacher, die italienische Ministerpräsidentin Meloni, die hat am Wochenende mit Netanyahu telefoniert, das israelische Vorgehen dabei auch als nicht hinnehmbar kritisiert. Wie ist diese doch sehr deutliche Kritik einzuordnen? Wie weit ist das hier eine neue Entwicklung?
Ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall das erste Mal, dass Meloni da so klare Worte wählt. Also wie gesagt, sie hat diese Angriffe als inakzeptabel bezeichnet und das kann man schon als beachtlich betrachten, weil sie zählt unter westeuropäischen Regierungschefs zu den lautesten Unterstützerinnen und Unterstützern Israels. Sie hat sich im Nahostkonflikt von Anfang an klar an die Seite Israels gestellt und eben immer wieder deren Recht auf Verteidigung betont. Aber wie sich der Konflikt ausgeweitet hat in den vergangenen Monaten, dass auch bei Meloni immer öfter das Wort Deeskalation gefallen. Und mit diesem Angriff auf eben unter anderem auch italienische Soldaten, da hat Israel einfach jetzt ganz klar eine rote Linie überschritten. Und auch unter Italienerinnen und Italienern hat das die Stimmung aufgeheizt. Es hat gestern ein Champions League-Spiel in Udine gegeben, Italien gegen Israel. Es ist zum Glück alles ruhig geblieben, aber es hat ein großes Aufgebot an Polizei gegeben. Sehr strenge Einlasskontrollen, weil man eben befürchtet hat, es könnte da Krawalle geben.
Ja, wenn Sie die innenpolitische Situation ansprechen oder die Stimmung in Italien, das heißt auch innenpolitisch steht Meloni da jetzt unter Druck, wenn man auch bedenkt, dass Italien die meisten Soldaten dieser UN-Mission darstellt und auch ein entscheidender Beitragszahler ist?
Ich glaube tatsächlich nicht, dass Meloni innenpolitisch unter Druck steht. Da kommt eher diese Meloni raus, die ja sagt, ihr Motto ist Italy first, die sich immer auch als Mutter und Italienerin selbst bezeichnet. Und es macht natürlich Sinn, dass sie so reagiert, wenn die eigenen Landsleute angegriffen werden, noch dazu, wenn es sich um UN-Soldaten handelt. Aber was man auch sagen kann, ganz allgemein steht Meloni unter Druck seit Beginn der Nahostkrise, denn eben mit ihrer sehr klaren Pro-Israel-Haltung, da hat sie nicht die breite Masse der Wählerinnen und Wähler in Italien hinter sich wie bei ganz vielen anderen Themen. Das italienische Institut für internationale politische Studien, das hat vor einigen Tagen eine Studie herausgegeben und die besagt eben, die meisten Befragten, die denken, dass Israels militärische Aktionen im Gazastreifen ungerechtfertigt sind. Sie haben auch das Gefühl, von italienischen Medien nicht richtig informiert zu werden. Sie würden Partei für Israel ergreifen und viele finden, die italienische Regierung, die sollte sich bemühen, Streit zu schlichten, damit dieser Konflikt schnellstmöglich endet. Und Meloni weiß, dass da eine Gefahr eventuell besteht, auch Wähler zu verprellen und dass sie sich mit ihrer sehr klaren Haltung natürlich auf dünnem Eis bewegt und durch die Geschehnisse dieser letzten Tage, da ist dieses Eis natürlich noch mal dünner geworden.
Und wie ist das Verhältnis der italienischen Regierung und auch der italienischen Bevölkerung zum Libanon?
Die italienischen UN-Soldaten, die sind seit sehr vielen Jahren im Libanon präsent. Also UNIFIL haben den Einsatz dort Ende der 70er Jahre begonnen, nach einem israelischen Einmarsch in den Südlibanon. Und UNIFIL sollte damals den Abzug der israelischen Truppen bestätigen und der libanesischen Regierung helfen, wieder Autorität herzustellen. Und diese UN-Soldaten sind eben dort stationiert geblieben. Italien ist eines der Länder, gemeinsam mit Indonesien und Indien, das eben am meisten Soldaten schickt. Und es hat auch immer wieder italienische Kommandeure gegeben in dieser UNIFIL-Mission. Und diese engen Beziehungen, die haben Italien mit der Zeit zu einem wichtigen europäischen Handelspartner für den Libanon gemacht und auch zu einem wichtigen Gesprächspartner für libanesische Streitkräfte. Wie Sie es schon gesagt haben, Israels Regierung hat ja die Angriffe auf UNIFIL gewissermaßen versucht zu rechtfertigen, indem sie sagen, man hat Soldaten vorgewarnt und sie gebeten, in Sicherheit zu bringen. Da hat der italienische Außenminister Crosetto sehr empfindlich reagiert und meinte, das sei eben nicht, also die Vereinten Nationen und Italien, die nehmen keine Anweisungen Israels entgegen und die Soldaten, die sollten auf jeden Fall dort stationiert bleiben und weiterhin für Frieden und Stabilität in der Region sorgen.
Mit unserer Italien-Korrespondentin Jule Schrubacher habe ich gesprochen über die italienische Position im Nahostkonflikt. Vielen Dank. Die Ukraine ist vom russischen Angriffskrieg gezeichnet. Nicht nur Gebäude und Infrastruktur sind zerstört, auch Menschen, die im Krieg verletzt worden sind, tragen die Folgen oft ein Leben lang mit sich. Sichtbar, durch amputierte Gliedmaßen zum Beispiel, oder auf den ersten Blick vielleicht auch unsichtbar, nämlich psychisch. Ein neues Reha-Zentrum in Kiew soll Kriegsversehrte auf dem Weg in ihr zweites Leben unterstützen. Peter Sawicki hat das Zentrum besucht.
Der Fitnesssaal wirkt wie ein kreativer Open-Space-Bereich. Kraft- und Turngeräte unterlegt mit schwarz-gelben Matten. Die Wände sind begrünt, aus Musikboxen dröhnen Rap-Lieder. Vova, ein kräftiger und kahlgeschorener Mann, sitzt auf einem Stuhl am Rand. Mir wurde bereits ein Metallimplantat ins rechte Bein integriert. Jetzt brauche ich ein Verbindungselement, an das eine Prothese angelegt werden kann. Erst dann folgt die Physiotherapie. Und ich muss zuvor etwas abnehmen, ca. 10 Kilogramm. Vova ist Patient im Titanowe, einem Reha-Zentrum im Nordwesten von Kiew, das kriegsversehrten Soldaten quasi ein zweites Leben ermöglichen soll. Der ehemalige Fallschirmjäger beobachtet andere Veteranen, die, wie er, im Krieg gegen Russlands Invasoren Gliedmaßen verloren haben. Der Militärsanitäter Kostja trägt bereits eine moderne Titanprothese. Sie ist über kleine Elektroden mit dem Nervensystem verbunden, um die Motorik beim Gehen zu verbessern. Kostja spürt schon Fortschritte. Ich kann gehen und auch etwas laufen. Hier im Zentrum mache ich derzeit Cardio- und Krafttraining, vor allem Beinpressen. Außerdem laufe ich mit einem Ball um Hütchen herum, wie beim Fußball. Vyacheslav Zaporozhets leitet das erst im Juni eröffnete Zentrum. Er beschreibt die Idee hinter der Einrichtung. Wir nennen uns das Zentrum zur Erholung und Stärke. Es geht darum, den Veteranen den Umgang mit ihren Prothesen beizubringen. Wir haben einen ganzen Komplex zur Muskelaktivierung. Bei den Massagen wenden wir Laser- oder Stoßwellentherapien an. Unser Zentrum ist zudem komplett barrierefrei und es soll nicht an ein Krankenhaus erinnern, auch vom Geruch her. Etwa eine halbe Million Dollar hat das Reha-Zentrum gekostet, finanziert vor allem von internationalen Sponsoren. Die Nachfrage nach solchen Einrichtungen ist groß. Leiter Vyacheslav Zaporozhets schätzt, dass es in der Ukraine etwa 50.000 Veteranen mit Amputationen gibt. Wer als Patient ins Titanowe kommt, hat in der Regel Extremes erlebt, auch psychisch. Das räumt auch Ex-Soldat Vova ein. Es gibt Leute, die mit eigenen Augen sehen, wie Kameraden in Stücke gerissen werden. Manche brauchen eine Woche, um so etwas zu verarbeiten, manche einen Monat. Andere verarbeiten es nie. Einige werden drogen- oder alkoholabhängig oder werden Banditen, wenn sie noch Arme und Beine haben. Vova selbst hält sich mental für stabil. Das will er auch für seine künftigen beruflichen Pläne nutzen. Ich möchte ein Veteranenhaus in den Karpaten eröffnen. Drumherum nur mit Bergen, Wald, Flüssen. Ich möchte Jungs mit posttraumatischen Belastungsstörungen helfen, sich mental zu stabilisieren, sozusagen auf Augenhöhe. Für einige ist es schwierig, mit Psychologen und allgemein Zivilisten Kontakt aufzubauen. Für die meisten Menschen in der Ukraine sind deren Soldaten Helden. Dennoch beobachten Fachleute ein gewisses Paradox, denn trotz der Wertschätzung sei die Gesellschaft oft mental nicht auf den Umgang mit Veteranen im Alltag vorbereitet. Allein der Anblick schwer verwundeter junger Männer überfordere nach wie vor viele. Vyacheslav Zaporozhets, der Leiter des Reha-Zentrums Titanovi, hofft, dass Zivilisten und Veteranen in der Ukraine künftig nicht aneinander vorbeileben werden und appelliert: Unsere Arbeit ist auch der Dank dafür, dass wir weiterhin in einem freien europäischen Land leben. Die Jungs, die verwundet wurden, haben sich dafür bis zum Äußersten eingesetzt. Gesellschaft und Staat müssen sie respektieren und größtmögliche Dankbarkeit zeigen.
Peter Salwitzki mit einer Reportage aus einem Reha-Zentrum in Kiew. Es waren nicht nur, aber doch vor allem die polnischen Frauen, die die nationalpopulistische Peace-Partei im Oktober 2023 abgewählt haben. Donald Tusk, heute Premierminister, hatte versprochen, das von der Peace de facto abgeschaffte Recht auf Schwangerschaftsabbrüche schnell wiederherzustellen. Mit der Wahl ging für viele Frauen in Polen aber auch die größere Hoffnung einher, mit nach wie vor verbreiteten konservativen Rollenbildern zu brechen. Ein Jahr später müssen sie feststellen, Grundlegendes hat sich nicht getan. Im Gegenteil. Donald Tusk hat kürzlich erklärt, in dieser Legislatur werde es wohl keine Mehrheit für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts geben. Martin Adam über die Stimmung unter Frauen in Polen ein Jahr nach der Parlamentswahl.
Auf dem Kopf von Angelika Michura thront ein Blumenkranz. Die Landfrauen in Polens Vorkarpatenregion haben zum traditionellen Kränzeflechten eingeladen. Angelika ist eine von ihnen, hat aber wie so oft ihr eigenes Programm vorbereitet. Lass uns doch die Zeit nutzen und über Brustkrebsprävention reden, ruft sie in die Runde. Ein paar Frauen verdrehen die Augen, hören dann aber doch zu, als Angelika an einer Silikonbrust zeigt, wie man nach Knoten sucht. Ich versuche, meine Inhalte in die Köpfe der Frauen zu schmuggeln. Das ist etwas Neues für sie, weil es für sie überhaupt nicht alltäglich ist, ihre Brüste zu untersuchen und sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Angelika ist Krankenschwester, Mutter von zwei Kindern, verheiratet und bezeichnet sich selbst als konservativ. Und trotzdem, wer an der Situation der polnischen Frauen etwas ändern wolle, sagt sie, müsse im Kleinen, Stück für Stück, das alte Rollenbild abtragen, dass Frauen sich um Familie und Vaterland, nicht aber um sich selbst zu kümmern hätten. Es ist dieses Bild, sagt die bekannte polnische Schriftstellerin Dorota Masłowska, das effektiv politischen Veränderungen im Weg stehe, zum Beispiel bei der versprochenen Liberalisierung des Abtreibungsrechts. Es ist ein gefährlicher Clash, wenn Frauen finden, dass ihnen selbstverständlich gleiche Rechte zustehen und das gleichzeitig permanent wie von einer magischen Kraft verhindert wird. Meiner Meinung nach ist diese magische Kraft unser katholischer Konservatismus. Frauen in Polen, die sich davon lösen wollen, seien ein Jahr nach der Wahl, ein Dreivierteljahr nach dem Regierungswechsel, extrem enttäuscht, sagt Masłowska. Denn Premierminister Donald Tusk hatte zwar versprochen, das von der nationalpopulistischen Vorgängerregierung erwirkte fast komplett Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen aufzuheben, tatsächlich ist es auch zum ersten Mal seit etwa 3 Jahrzehnten gelungen, einen Liberalisierungsgesetzentwurf im Parlament über die erste Lesung und bis in die Ausschüsse zu bringen. Dort ist er aber wieder hängen geblieben, gescheitert am konservativen Koalitionspartner Dritter Weg. Ende August musste Tusk öffentlich eingestehen: Bis zur nächsten Wahl wird es in diesem Parlament keine Mehrheit für eine legale Abtreibung im vollen Sinne des Wortes geben. Da machen wir uns nichts vor. Viel geschehen ist also nicht. Und die Rechte von Frauen sind nach der Wahl wieder in den Hintergrund geraten. Stattdessen dominieren Sicherheits- und Migrationspolitik die politische Debatte. Veränderungen sind, wenn überhaupt, nur im ganz Kleinen zu erreichen, wie bei Angelika Michura und den Landfrauen. Wäre die Abtreibungsfrage ein Männerproblem, sagt Autorin Masłowska, wäre sie schon lange gelöst.
Martin Adam über die Stimmung unter Frauen in Polen ein Jahr nach der Parlamentswahl. Seit dem Wochenende leuchtet ein kurzer Abschnitt eines Radwegs in der Den Haager Innenstadt in den Farben des Regenbogens. Die Stadt will damit ein Zeichen der Toleranz für die LGBTQ-Gemeinschaft setzen, aber die Aktion kommt nicht überall gut an. Ludger Katzmierzak berichtet.
Die große Marktstraße im Zentrum von Den Haag bekennt Farbe. Auf einem Abschnitt von 50 Metern leuchtet der Radweg seit ein paar Tagen rot, orange, gelb, grün, blau und lila. Eine knallig bunte Regenbogenflagge auf dem Asphalt weist Radfahrern den Weg. Ein Hingucker auf jeden Fall, aber längst nicht jedermanns Sache. Ich finde, dass das alles nicht nötig ist, ein bisschen übertrieben oder so. Es ist fantastisch, den Menschen muss klar werden, dass alle gleich sind und dass sich alle tolerant begegnen sollten. Ich bin sehr froh, dass es diesen Weg gibt. Ich denke, das regt die Diskussion in der Stadt ein bisschen an. Aber ich sehe natürlich auch Leute, die diesen Weg bewusst meiden. Da gibt es also noch einiges zu tun. Die Stadt will mit dem Regenbogenweg die LGBTQ-Community unterstützen und ein Zeichen für mehr Toleranz setzen. Laut einer Statistik identifizieren sich 2,7 Millionen Niederländer als nicht heterosexuell. Viele von ihnen würden immer noch ausgegrenzt, beleidigt, gedemütigt oder auch attackiert, sagt Philipp Teisma von der Organisation COC, die sich für LGBTQ-Rechte stark macht. Es ist eine kleine Gruppe, die nicht akzeptieren will, dass es eine Regenbogengemeinschaft gibt und ihre Hasskommentare abfeuern, online aber auch in der Realität. Da hinten ruft schon wieder jemand, Homo, Homo. Ja, es ist eine kleine Gruppe, aber eine laute Gruppe. Tatsächlich, in den sozialen Medien übertreffen sich die Hater gegenseitig mit wüsten Beschimpfungen. Sie kündigen an, auf den Regenbogenpfad kotzen, spucken oder sonst was zu wollen. Ihr Hass gilt nicht nur dem Weg, sondern generell schwulen, Lesben, queeren Menschen, also allen, die anders sind als sie selbst. Das zeigt, warum so ein Weg dringend notwendig ist. Es ist ein Symbol, du selbst sein zu dürfen und lieben zu können, wen du willst. Und wenn das so viel Widerstand hervorruft, dann zeigt das nur, wie wichtig so ein Weg ist. Bis Ende des Jahres soll der Regenbogenweg erstmal bleiben, auch als Maßnahme zur Verkehrssicherheit. Denn auf der Rote Marktstraat in Den Haag kommen sich Radfahrer und Fußgänger regelmäßig in die Quere, weil Rad- und Fußweg nicht klar voneinander getrennt sind. Im Moment aber ist der Fitzpat, also der Radweg, nun wahrlich nicht zu übersehen. Nach 3 Monaten will die Stadt evaluieren, was das Projekt gebracht hat und wie gut die Farbe hält. Denn schon nach den ersten Tagen ist der Regenbogen auf dem Asphalt etwas verblasst. Ob der Regenbogenpfad eine Zukunft hat, soll dann im kommenden Jahr entschieden werden.
Ludger Katzmierzak über ein Zeichen für Toleranz gegenüber der LGBTQ-Community in den Niederlanden. Das war Europa heute. Ich bin Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören.